Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Die 112. Folge am 9.6. im Jahre 2008 kommt jetzt zu Ihnen ins Haus.
Ohne Tadel ist das Ganze passiert. Auch ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und es geht los mit der Sendung. Wir haben Themen. Und zwar geht es bei Professor Siegfried Hackel von der Informatik der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt um gesichertes Speichern. Also du speicherst auf eine Festplatte und verlässt dich darauf, dass die
Daten... Nein, ich speichere nicht auf eine Festplatte, sondern auf ein Array. Auf ein RAID-System. Und wenn da eine Festplatte stirbt, dann stopfe ich da eine andere hinein.
Und wie lange leben beide, sagen wir mal, maximal?
Das muss man sehen, aber die sterben nicht gleichzeitig. Das ist also kein abgesprochener Suizid, der da passiert.
Und nach 50 Jahren oder nach 30 Jahren?
Ja, so lange hast du doch noch keine Festplatte, 50 Jahre. Wer hat denn die Erfahrung? Auch 30 Jahre nicht.
Ja.
So, meine ältesten Platten laufen jetzt Tag ein, Tag aus bestimmt 5 oder 6 Jahre.
Ja.
Und irgendwann werden sie nun wirklich sterben und dann schiebt man eine neue rein.
Gut, also wir reden mal darüber, wie man gesichertes Speichern machen kann, was über Jahrzehnte oder vielleicht sogar Jahrhunderte halten kann.
Ganz wichtig. Früher mit Büchern war es einfacher.
Ja, man nimmt zum Beispiel da keine Festplatte dazu, kann ich dir jetzt schon mal sagen.
Dann haben wir ein Gespräch mit Professor Gerhard Weikum, dem Direktor am Max-Planck-Institut für Informatik. Da geht es einfach darum, wie kann ich denn Informationen finden im Internet? Und er hat so ein kleines bisschen andere Ideen, als es heute Google, der bekannteste Suchmaschinenhersteller,
macht. Google, sonst hast du immer Google gesagt.
Ja,
ist ja doch ein bisschen blöd geworden, ne? Dass du jetzt Google sagst.
Nein, ich bediene ja beide Seiten dieser Welt. Und warum soll ich nicht die eine Seite genauso behandeln wie die andere?
Gut. Also jetzt ist das Google ist vorbei.
Das kannst du, wenn du... Nein, das ist nicht vorbei.
Nein, aber er hat ja noch eine Heimseite und keine Homepage.
Ja, und?
Ja, gut, mach so weiter.
Mach ich,
aber jetzt hören wir mal rein, wie man richtig speichert. Manchmal wundert man sich, wenn man so Dinge erfährt, an die man eigentlich nie dran gedacht hat. Ich war mal in der Deutschen Bibliothek und dann hat man mir gesagt, wie man die Bilder archiviert oder damals archivierte, vielleicht auch heute noch archiviert. Und zwar die Farbbilder hat man schwarz-weiß archiviert. Und zwar hat man jedes Mal von jeder Farbe einen Abzug gemacht. Das war so ein Drei-Linsen-System und die Bilder wurden schwarz-weiß gespeichert, weil das Schwarz-Weiße eben nicht so schnell kaputt geht. Und die Farbbilder, die gehen ja, das wissen Sie selbst wahrscheinlich, wenn Sie mal Bilder in die Sonne gelegt haben, innerhalb kürzester Zeit kaputt. Wenn man sie schön dunkel hält, dauert es ein bisschen länger. Nur die halten die Farbe nicht über hunderte von Jahren. Und das Bundesarchiv will natürlich die Bilder genau zusammensetzen. Wenn ich Daten auf meiner Festplatte speichere, dann mache ich das so, dass ich sage, speichern. Und wenn ich das wieder löschen will, dann lösche ich das. Aber einer ist da gar nicht mit zufrieden. Der ist bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Der ist dort Professor Hackel. Und er ist der Direktor und Leiter des Fachbereichs für Informationstechnologie der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Und er hat sich Gedanken gemacht, wie man richtig speichert. Ist das so?
Zum Teil ja. Das ist ein bisschen komplexer. Das ist also eine Facette von dem Projekt ArchiSafe, wo man sich Gedanken darüber macht, wie kann ich denn eigentlich bitgenau über einen sehr, sehr langen Zeitraum speichern.
Mhm.
Vielleicht sage ich noch kurz was dazu. Sie haben eben das Beispiel mit dem Film gebracht, Schwarz-Weiß-Film, ob Sie es glauben oder nicht. Genau diese Technologie ist auch eine Facette, wie man heute Möglichkeiten hat, über sehr, sehr lange Zeiträume Daten zu speichern, indem man diese Daten nämlich digital auf dem Film speichert.
Mhm.
Das macht man ähnlich, wie Sie das mit den Bildern gesagt haben, in Schwarz-Weiß. So macht man das auch, dass man die entsprechend mit einem Lasersystem in unterschiedlichen Strukturen dann auf einen ganz normalen 35mm Film, auf einen Kinofilm bannt. Und auf die Art und Weise kann man im Endeffekt unendlich lange Speicherzeiten erreichen. Und zwar weiß man, dass der normale Film mindestens 400 Jahre hält. Und dann muss man innerhalb dieses Zeitraums einfach nochmal eine Kopie davon machen. Und weil man das digital macht, kann man wirklich ganz genau sagen, da ist also ein schwarzes Fleckchen oder es ist ein weißes Fleckchen. Und wenn es nur noch ein bisschen schwarz ist, dann weiß man, okay, schwarz, und ja, so weiter, dann kann man das auf jeden Fall eindeutig wieder rekonstruieren.
Ja, genau. Ja.
Das ist natürlich eine Methode, die noch nicht ganz ausgereift ist und die vielleicht für einige Spezialfälle wichtig sein könnte, für extrem wichtige Daten, die man dann in ein Bergwerk bringt, so wie man heute ganz normal auch die Kulturgüter im Bereich der Filme versucht zu retten.
Denn von der Datenspeicherung auf Magnetträger, da hat natürlich mein früherer Arbeitgeber hatte auch seine Probleme damit.
Ja.
Das ist der Westdeutsche Rundfunk und der muss ständig neu reaktivieren, seine ganzen Magnetbänder,
ja,
weil da wird schnell die Farbe verloren, da ist das nur noch blass alles und
ja,
so weiter.
Genau. Mhm.
Und deshalb kann man da auch nichts Gescheites und länger mit speichern.
Richtig. Das, was wir, also diese eine Variante mit diesen sogenannten Bits on Film, ein Verfahren, was auch bei Fraunhofer entwickelt worden ist, gibt es daneben ein Verfahren, was für den normalen sicheren Rechenzentrumsbetrieb gedacht ist. Das heißt, dass man ständig auf ein aktuelles Speichermedium wechselt. Das heißt, ich sage nicht, dass Sie DVDs oder CDs nehmen sollen, sondern bei solchen wichtigen Daten ist es wichtig, dass Sie sich einem professionellen Rechenzentrum anvertrauen, wie wir das zum Beispiel auch in der PTB haben. Dort wird dafür gesorgt, dass die Daten automatisch immer auf dem neuesten Stand gehalten werden, indem sie umkopiert werden, indem sie zum Beispiel auch zu unserem anderen Standort in Berlin gebracht werden. Wir haben zwei Standorte in Braunschweig und Berlin und dort dann auch entsprechend in sicheren Datensafes untergebracht werden. Das ist also, wenn Sie so wollen, ein sehr großer infrastruktureller Aufwand, den man betreiben muss und den können Sie auch treiben bis zum bitteren Ende. Je mehr Aufwand Sie hineinstecken, umso teurer wird es.
Ja.
Und dann sind Sie natürlich auch in der Lage zu sagen, also wie wichtig sind dir denn deine Daten? Vergleichbar damit, wie wichtig ist dir denn dein Stück Papier, was du da hast? Reicht es, wenn du das in einen Stahlschrank legst? Oder möchtest du es lieber in einen Tresor legen mit, sagen wir mal, 5 cm Stahlstärke? Oder aber muss es auf jeden Fall in die Bank of England gebracht werden, dort in deren Tresor, in ein Schließfach, sodass man auf jeden Fall sicher gehen kann, dass es von großem Bestand ist.
Mhm.
Also ich will damit ausdrücken, man kann also den Aufwand beliebig hochtreiben, dann wird es aber auch beliebig teuer.
Mhm.
Und man muss halt schauen, wie wichtig sind einem die Daten.
Ja, aber Sie haben doch da neue Ideen reingebracht und neue Standards reingebracht.
Ja.
Was ich hier so lese, als Laie, gespeichert wird jedes Dokument in einem eigenen Container.
Ja.
Und jeder Container ist Teil einer gemeinsamen Prüfsumme, sodass jedes umgefallene Bit, das wäre also so ein magnetisches Bit, FNOL, also jede Veränderung im Dokument sofort den Hashwert des Containers verändern würde und somit gemeinsame Prüfsumme aller Container verändern würde.
Nein, nicht aller Container, sondern nur jeweils eines Containers. Also ein Dokument wird in einen Container gelegt und wenn sich dort die Prüfsumme verändert, dadurch, dass entweder die Prüfsumme-Datei kaputt gegangen ist oder auch die Datei selbst irgendwie ein Problem hat, dann weiß man ganz genau, da ist was passiert.
Mhm.
Und dann müssen Sie diese Datei durch eine andere ersetzen, die Sie als Kopie oder als Spiegel dann halt vorhalten. In unserem
Aber würde man nicht, die Prüfsumme aller Container, würde die auch nicht kaputt gehen dabei, wenn einer defekt ist?
Ja, wenn einer kaputt geht, sind alle kaputt.
Ja,
aber
gut,
ich möchte nicht alle austauschen.
Nee, klar.
Sondern immer nur den, der kaputt ist.
Ja.
Und dann wird es dann so gemacht, dass man von einem anderen Speichermedium die Kopie von dem oder den Zwillingsbruder oder Klon, das können Sie auch so nennen, dann nimmt und schaut, ist der denn noch in Ordnung? Wenn er in Ordnung ist, dann setzt man den entsprechend ein.
Also Ihnen reicht kein RAID-System?
Nein.
Ein geschicktes RAID-System?
Ein RAID-System, da besteht die Gefahr, dass mehr als eine Platte ausfällt, vielleicht dass zwei Platten ausfallen. Es gibt da zum Beispiel Effekte, die aus der Kernphysik bekannt sind, die da eventuell eine Rolle spielen. Und dann kann es passieren, dass das gesamte Speichermedium kaputt geht. Und wir würden in dem Fall dann halt die Daten aus dem anderen Standort holen, aus dem Standort Berlin, um die dann wieder zu rekonstruieren. Das sind so Fälle, die nicht häufig vorkommen, aber sie kommen halt vor. Und Sie wissen ja, wie es bei Murphy's Law ist. Es kommt immer erstens anders und zweitens, als man denkt. Mhm. Und genau die Datei, die besonders wichtig ist, geht dann verloren. Und dann ist es natürlich gut, wenn man dann eine Sicherung noch an einem anderen Standort hat.
Nun kann man aber nach diesem Verfahren natürlich dann auch Dokumente löschen.
Ja.
Dann geht der Hashwert ja kaputt.
Nein.
Nein, der Hashwert bleibt, weil der Container bleibt.
Ja, richtig. Man löscht das Dokument, aber man löscht nicht
den Container.
Hashwert. Ja, und muss es halt entsprechend vermerken, dass man ihn gelöscht hat. Weil ich möchte ja mit diesen ganzen Verfahren die Beweiskraft erhalten. Das heißt, wenn ich etwas lösche, muss ich es dokumentieren, weil sonst im Falle eines Prozesses der Richter sagen wird, dass an der Akte manipuliert wurde. Und in dem Moment, wo Sie das beschreiben, also wenn dann jemand sagt, also Dokument 4, da steht drin, im Dokument 3 wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht, weil da was weiß ich, Aufbewahrungsfristen jetzt abgelaufen sind, oder stellen Sie sich vor, Sie haben den Fall, Sie haben Punkte in Flensburg und die sollen nach 3 Jahren gelöscht werden, weil sie ordentlich wieder weitergefahren sind, dann sollte eigentlich an der Stelle nur drinstehen, dass ein Dokument gelöscht worden ist. Nicht, dass Sie 3 Punkte weniger haben. Das würde ja einen Rückschluss darauf ziehen, dass Sie eventuell mal eine Geschwindigkeitsübertretung gehabt haben. Das ist ja nicht
gewollt. Habe ich gehabt.
Sehen Sie? Und das wollen wir ja nicht. Und der Staat soll ja auch dafür Sorge tragen, dass dann auch der Datenschutz gewährleistet ist. Und dann wurde nur das Dokument gelöscht. Und dadurch wurde der gesamte Signaturbaum, das ist ja ein weiterer Punkt, der ganz wichtig ist bei diesem Projekt, intakt bleiben.
Ist Flensburg so eine Anwendung?
Nein, noch nicht.
Noch nicht.
Noch nicht. Wir sind jetzt dabei, dass wir...
Katasterämter oder sowas, wo so Grundbucheintragungen sind?
Es wird demnächst eine Änderung im Standesamtsrecht geben, zum 01.01.2009. Und dort wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ArchiSafe dann eingesetzt.
Das ist ja, wenn so. Ich nicht behaupten kann, ich hätte die gar nicht geheiratet.
Ja, genau, solche Sachen sind ja schon ganz wichtig. Ja. Naja, oder auch im Erbfall ist das ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Hier wird man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dann auf ArchiSafe gehen. ArchiSafe ist jetzt quasi standardisiert. Wir sind noch nicht ganz fertig, wir haben die Urkunde noch nicht.
Vom BSI.
Vom BSI werden aber demnächst eine... wir haben ein sogenanntes Protection Profile nach Common Criteria bekommen und auch eine entsprechende technische Richtlinie, also wie man das alles aufbauen und betreiben muss, um sowas rechtssicher zu betreiben. Das ist quasi verabschiedet und jetzt können Hersteller sich nach diesem Standard entsprechend zertifizieren lassen und dann können sie von einem Hersteller ein ArchiSafe-konformes System kaufen.
Ja.
Und das ist das, was wir als alle wollen, damit auch die Abhängigkeit von anderen Herstellern, die sogenannte proprietäre Speichersysteme einsetzen, nicht mehr da ist. Das heißt, sie bleiben Herr ihrer Daten.
Ja, da das BSI ja nun weltweit gut anerkannt ist, als bei allen Militär- und Geheimdiensten, als unabhängiges Amt.
Richtig, das ist der große Vorteil
des BSI. Könnte es natürlich sein, dass andere Länder auch danach greifen und schreien.
Ja, das sieht auch sehr danach aus. Die Länder, die in der Europäischen Union sind, also und natürlich auch die Schweiz und ähnliche, sind sehr daran interessiert. Das wird der erste Standard in dieser Form weltweit sein. Und ich denke, das wird dann nur eine Frage der Zeit sein, bis sich das auch als quasi Standard in anderen Ländern umgesetzt hat. Wir sind zudem dabei, das Verfahren auch im DIN entsprechend zu einer DIN-Norm zu bringen, um es dann später zu einer ISO-Norm zu machen. Hier bin ich in den entsprechenden Ausschüssen beim DIN auch tätig.
Ich werde meine Datensammlung zu Hause, das soll 1 Terabyte Musik sein irgendwann und ich bin fast fertig damit. Hier habe ich auf 2 Platten gespiegelt, gespeichert. Das reicht mir, glaube ich, denn wenn eine Platte kaputt geht und die zweite eventuell auch, ist kein großer Verlust da.
Ja.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, bitte, gern geschehen.
Ich habe manchmal so ein Problem im Internet, irgendetwas zu finden. Nun gibt es, wenn ich etwas finden will, Suchmaschinen. Warum heißen die eigentlich Suchmaschinen, Herr Back? Weißt du das?
Und nicht Findmaschinen?
Ja.
Ja, du willst was suchen und willst was finden.
Ich will das finden,
Das können wir noch Findmaschinen nennen.
Ich glaube, wir fragen mal den Herrn Professor Gerhard Weikum, Direktor am Max-Planck-Institut für Informatik. Schönen guten Tag.
In Saarbrücken.
Guten Tag.
Meine Frage ist vielleicht ein bisschen dumm, aber können Sie die beantworten? Warum sagt man Suchmaschinen und nicht Findmaschinen?
Ja, weil Suchen hat keine Garantie auf Erfolg.
Ja, genau, deswegen. Ja, deswegen wäre mir Finden ja lieber.
Ja, ist einfach der vorsichtige Ausdruck. Ja. Ja. Wenn man diese Garantie hätte, dann wäre das konsequent.
Wir haben ja nun auch viel Geschichte mitgemacht in puncto Internet. Es ist ja gerade jetzt 15 Jahre das WWW alt geworden. Und Alta Vista, das war so eine meiner ersten Suchmaschinen, war ich ganz stolz drauf, dass die so gut war. Und sind jetzt alle zu Google abgedriftet. Und sie machen nun was Neues und sie wollen, glaube ich, ein bisschen mehr Semantik in die Suche hineinbringen. Und kommt da auch KI noch mit dazu?
Ja, durchaus. Also vielleicht kann ich das am besten beschreiben, wo wir hinwollen mit ein, zwei Beispielen. Also so ein simples Beispiel ist, Sie suchen Professoren aus Deutschland, die Forschung betreiben über Suchmaschinen und außerdem englischsprachige Vorlesungen halten. Also damit sie mich finden zum Beispiel.
Ja, gut. Finde ich das nicht über Google?
Das ist schwer, wenn sie das so eintippen, wenn sie nicht schon von vornherein wissen, dass es mich gibt oder einfach die Anfrage anders formulieren. Also es ist das, ich versuche zu erklären, warum. Also weil manche Dinge stehen, nicht wenn sie das so als Keywords formulieren, manche dieser Keywords kommen gar nicht vor. Ich weiß nicht, ob auf meiner Webseite Professor steht oder Deutschland steht bestimmt nicht drauf. Da steht drauf Direktor am Max-Planck-Institut für Informatik Saarbrücken. Der Mensch weiß, dass Saarbrücken in Deutschland liegt und ich bin auch Honorarprofessor an der Universität des Saarlandes, aber das steht nicht auf der Webseite, aber das ist bei den meisten Max-Planck-Direktoren so, dass sie auch so eine Liaison zur Universität haben. Dann der Aspekt Forschung und welche Vorlesungen ich halte, steht gar nicht auf meiner Homepage, sondern das steht auf anderen Webseiten. Mhm. Da steht aber viele englische Texte. Also um zu sehen, dass jemand englischsprachige Vorlesungen hält, muss man die Webseiten selbst interpretieren, muss man sehen, hier ist eine Vorlesungseinheit. Was genau ist eine Vorlesung? Ja, das steht nicht so explizit dort.
Nun hat aber Google schon sehr viele Robots laufen, ne? die das Netz durchsuchen und überall ihre Nase reinstecken.
Das ist richtig, aber erstmal die Akquisition dieser Inhalte ist immer noch Keyword orientiert. Mhm. Also hier steht eine Zeichenkette, ein, zwei zusammengehörige Wörter und das ist das, was indexiert wird und was man hinterher suchen kann. Es findet keine Interpretation statt, also nicht in der Art, dieses ist der Titel einer Vorlesung und nicht etwa irgendwas Literaturangaben zu dieser Vorlesung, die natürlich auf Englisch sein könnten. Es findet wenig Generalisierung statt. Also hier steht irgendwie Privatdozent so und so oder wissenschaftlicher Direktor so und so, dass das eng verwandt ist mit Professor, wenn man Professor sucht. Und drittens ist die Einheit von dem, was man hinterher überhaupt finden kann, ist immer eine Webseite. Und wenn diese eine Webseite nicht alles enthält, sondern nur drei Webseiten zusammengenommen dieses Faktum wiedergeben, was man suchen möchte, dann hat man ja keine Chance mit einer Webseiten- und Keyword-orientierten Suche.
Wie gehen Sie denn daran? Wie versuchen Sie denn, diese Lücke zu heben?
Also wir haben zwei orthogonale Richtungen verfolgt. Die eine war tatsächlich, die Webseiten weiterhin beizubehalten als Einheit und dann stärker zu annotieren. Also wir analysieren Webseiten mit Methoden der natürlichen Sprachanalyse, erkennen also sogenannte Entities und dann auch Beziehungen zwischen Entities. Also eine Vorlesung ist so eine Art Entity, eine Person, eine Firma. Beziehungen dazwischen können sein, diese Person hält diese Vorlesung oder diese Person ist der Autor dieser Publikation, diese Person ist der Vorstandsvorsitzende dieser Firma und haben dann eben auch die Suche über die einzelne Webseite hinaus ausgedehnt. Das ist aber recht teuer, wenn man das auf dem ganzen Web oder auf großen, sehr großen Corpora, also sagen wir mal nur so eine Teilmenge des Webs, die sich mit Wissenschaft beschäftigt, machen will. Und deswegen haben wir auch angefangen, einen zweiten Ansatz zu beschreiten. Wir sind hingegangen und haben gesagt, eigentlich interessiert uns das Web gar nicht. Was wir wollen, ist Anfragen beantworten, und zwar anspruchsvollere, also so wissenschaftliche Fakten, was zum Beispiel ein Abiturient, ein Schüler, ein Student, ein Wissenschaftler, ein Journalist wie Sie fragen könnte. Und wir müssen nur so viel wissen, um diese Fragen zu beantworten. Und was wir jetzt machen, ist, wir ziehen diese ganzen Fakten aus den Webseiten oder vor allen Dingen auch hochwertigen Quellen wie Wikipedia und bauen daraus so eine Wissensbasis auf. Und die Anfragen führen wir hinterher auf dieser Wissensbasis aus, die viel kompakter und viel besser zugänglich ist für so anspruchsvollere Suchmöglichkeiten.
Also Sie indizieren quasi das Netz Ihre Maschine zu Hause, in der Sie dann suchen?
Ja, also man kann das lokal installieren. Wir haben es auch auf dem Web verfügbar, aber es ist natürlich ein Prototyp, also erwarten wir keine Wunderdinge. Aber man, das ist klein genug. Sie haben ja vorhin erwähnt, Sie haben Wikipedia in Ihrem Handy. Ja. Aber das ist jetzt in Textform, nicht? Wir würden daraus so eine explizite Wissensbasis bauen. Mhm. Und die dürfte auch nicht viel größer sein. Also die wird man heute nicht in sein Handy laden können, aber sagen wir mal in ein paar Jahren. Und auf einem PC auf einem normalen PC würde das problemlos passen.
Herr Professor Weikum, was Sie sagen, macht mir jetzt so ein bisschen Angst. Habe ich vorher gar nicht darüber nachgedacht vor der Sendung. Weil man könnte ja jetzt als Personalchef eines großen Unternehmens solche Suchmaschinen, wie Sie die jetzt entwickeln, benutzen, um Informationen zu finden, die man bisher nicht fand. Oder alle Schlapphüte dieser Welt, ich sage das etwas despektierlich, weil ich ein bisschen sauer bin auf unsere in Deutschland, könnten ja dann tatsächlich versuchen, Informationen zu finden, die heute verschlossen sind für diese Leute. Ist die Frage, glauben Sie auch, dass man da jetzt eine personalisierte Suche nach Charaktermerkmalen von Einzelpersonen dann auch besser finden kann?
Das ist eigentlich auch orthogonal zu dem, was wir machen. Also Sie könnten solche Dinge auch mit Google machen. Also mein Google weiß unheimlich viel, nur ist die mehr als jeder andere Player auf der Welt, weil dort sehr viel Information zusammen akkumuliert ist. Und zwar auch über zum Beispiel Verhalten von Benutzern. Allerdings geht man dort nicht in die Tiefe, in der Art, wie man dieses erschließt. Und unser Ansatz, den könnte man jetzt auf E-Mails zum Beispiel innerhalb von Firmen oder auf alles Mögliche anwenden. Und weil wir tiefer gehen, nehmen wir an, wir hätten die Rechnerressourcen, um das auch auf so großer Skala wirklich durchzuführen, hätte man vielleicht eine bessere Chance, sozusagen Dinge rauszufinden, die man nicht rausfinden sollte. Aber das ist ja alles relativ dazu, dass die Information überhaupt zugänglich war. Also wir müssen ja trotzdem auch crawlen oder uns muss jemand eine Seite geben, deren Inhalt wir dann tatsächlich verarbeiten. Und wenn jemand also sicher gehen will, dass das nicht sozusagen in den Index irgendeiner Art von Suchmaschine oder Wissensbasis reingerät, muss man früher die Tür zumachen. Mhm. Also müsste zum Beispiel bestimmte Informationen auch wirklich nur auf seinem eigenen Rechner halten und nur unter eigener Kontrolle lokal suchbar machen. Das wäre also ein anderer Ansatz, sowas wie Peer-to-Peer-Suche vielleicht mit starken Peers, die sehr gut kontrollieren können, was nur lokal suchbar ist und was global suchbar ist. Das macht Sinn.
Ja, dieses Bewusstsein haben wir in der Bevölkerung noch nicht. Dazu ist das Internet mit all seinen Werkzeugen noch ein bisschen jung.
Ja. Was versuchen Sie denn eigentlich, wenn Sie wissen, was man da alles suchen kann, was damit passieren kann, sich zu geben in Ihrem Leben, dass Google möglichst wenig über Sie weiß oder dass Google vielleicht sehr viel über Sie weiß, aber das Richtige? Oder haben Sie auch keinen Einfluss darauf, was Google weiß?
Also ich habe so zum Internet eben auch so ein ambivalentes Verhältnis. Also ich wende so ein sogenanntes Need-to-Know-Prinzip an. Ich gebe ins Netz. Das ist ein etablierter technischer Begriff aus dem Bereich Security, der ist ziemlich alt. Ich gebe überhaupt nur ins Netz Dinge, von denen ich denke, dass Leute das wissen sollten, weil es Teil meines Berufs ist oder weil ich wirklich Wert drauf lege, dass andere Leute das sehen. Also finden Sie auf meiner Homepage auch relativ wenig über mein Privatleben. Also ich gehöre nicht zu den Web-Exhibitionisten, die alles Mögliche ausbreiten. Ich schreibe auch keine Blogs und so weiter. Weil tatsächlich, wenn man das ins scrollbare Web gibt, muss man damit rechnen, dass es dort indexiert wird und vor allen Dingen, dass es auch lange noch suchbar bleibt. Also sowas wie Dinge wieder rauszunehmen aus den Reichweite der Suchmaschinen ist unheimlich schwer. Deswegen finden sich ab und an groteske Dinge über Prominente, nicht? Ja. Und das wird zunehmen, weil wir jetzt erst in die Zeitalter rücken, mit hinreichend viel Historie im Cyberspace, nicht, wo diese peinlichen Dinge jetzt auch schon elektronisch, digital vorhanden
waren. Wie könnte denn eine Suchanfrage aussehen aus Ihrer Sicht, wenn ich zum Beispiel suchen möchte nach einer Schaltung, die auf irgendeine Art und Weise den Zählerstand meines Stromzählers abliest und mir in mein Heimnetz schickt. Ich frage das, weil ich eine Idee hatte, die ich jetzt in Kürze auch umsetzen werde. Und ich habe dann im Internet gesucht. Das ist gar nicht mal so einfach. Man findet alles Mögliche, aber so etwas habe ich, glaube ich, nur zwei Treffer gehabt. Wie würde sowas formuliert?
Sind denn diese Daten, die sind ja nicht im Internet, hoffentlich.
Doch.
Ich meine, du wolltest was Neues machen, dann kannst du nicht im Internet sein.
Weil ich muss da gucken, ob es neu ist.
Ach so.
Außerdem gibt es verschiedene Lösungen. Wie formuliere ich so etwas? Froh
sein, wenn du es nicht findest, dann ist es neu.
Wie formuliere ich eine solche Anfrage?
Ja, die Formulierung, also nehmen Sie an, die Daten sind da, ja?
Ja.
Es erfordert schon Experten. Sie würden sozusagen hier die dabei eine Rolle spielenden Entities identifizieren, also sich selbst. Sie würden sagen, jetzt in unserer Suchmaschine, nicht? Also ja. In der Wissensrepräsentation. Da würden Sie sagen, ich bin eine Person, mein Name ist so und so, ich habe einen Haushalt, meine Adresse ist so und so, ich bin bei einem Stromversorger, der vielleicht müssen Sie noch nicht mal sagen, aber Sie müssen sagen, es gibt diesen Stromversorger. Mhm. Und Sie müssen einen Zeitraum angeben und einen Stromverbrauch mit Fragezeichen sozusagen.
Ja.
Und dann müssen Sie, also stellen Sie sich das so vor, wie das ist jetzt eine Art Verallgemeinerung von Keywords. Also anstelle jetzt irgendwie nur fünf dieser Keywords anzugeben, sagen Sie, das sind fünf spezifische Entities, die ich miteinander verbinden will. Und dann, je mehr Sie wissen über diese Verbindung dieser Entities, würden Sie das auch mit angeben. Da würden Sie zum Beispiel sagen, dieser Stromversorger und mein Haushalt, die stehen dadurch in Beziehung, dass der Strom tatsächlich von diesem Stromversorger kommt.
Fluch und Segen liegen da sehr nah beieinander. Ich muss sehr viel Informationen von mir preisgeben, um Informationen zu gewinnen.
Ja, sagen Sie ganz schnell nochmal, was Entity heißt.
Das sind also die individuellen Objekte der Information oder des Wissens.
Aha. Entity.
Gibt es auch tatsächlich auch im Deutschen, steht im Duden, Entität. Ja?
Ach so.
Mhm. Also individuelle, es gibt konkrete Entities, das sind Personen, Organisationen, Produkte. Nicht? Es sind aber feste Konzepte. Der Witz ist, dass sie auf die durch Keywords auf unterschiedliche Art und Weise Bezug nehmen können. Mhm. Ja, also mit Vorname, Nachname auf Firmen, mit allen möglichen Varianten von Namen und so weiter. Deswegen unterscheiden wir sozusagen Keywords von diesen generalisierten
Konzepten. Ja, wichtige Informationen für unsere Zukunft. Mal sehen, was künftig unsere Findmaschinen, vielleicht heißen sie irgendwann mal so, für uns tun können. Schönen Dank, Herr Professor Weikum.
Ja, vielen Dank.
Danke Ihnen.
Das war's schon wieder, Herr Back.
Ja.
Es geht dem Ende zu. Nicht mit uns, sondern mit der Sendung, mit der heutigen Ausgabe.
Genau. Ich wollte eigentlich noch etwas sagen, dass man mir 3 GB Speicherkarten geschenkt hat, weil sich jemand 4 GB gekauft hat und hat gedacht, dann kriegt der jetzt die 3x1 GB. Finde ich toll. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll, aber ist doch toll.
Gut. Ne?
Okay.
Das ist eine ganz wichtige Nachricht, die wir jetzt am Ende von dir gehört haben. Ja.
Wenn du mit der Suchmaschine diese 3 Karten suchen willst, du wirst sie nicht finden, weil ich das nicht ins Netz hineingeschrieben habe, dass ich sie habe.
Das ist auch neu, dass es irgendetwas gibt, was du nicht ins Netz hineinschreibst.
Genau. Denn es muss ja mal was Neues geben, oder?
Wie hat da letztens jemand geschrieben? Die Plaudertasche Back.
Nett.
Ja, finde ich auch.
Nett.
Ja, nett. Hätte es ja auch böse ausdrücken können.
Die
aber.
Plaudertasche. Ja.
Ja.
So, wir sind schon fast wieder am Ende der Sendung.
Naja, noch nicht
angekommen.
So ganz. Nee, wir sollten nicht? Einfach mal überlegen. Wir haben ja in dieser Sendung so einiges gehört, einiges wirklich, ja, fast so im Hardcore-Bereich, muss man sagen. Diese Welt ist doch ohne das Internet und ohne die Suchmaschinen gar nicht das, was sie vor 10 Jahren war. Sie hat sich doch vollständig geändert.
Ja.
Aber könnte man sich das ohne Suchmaschine überhaupt vorstellen?
Nein. Weißt du noch, wie du früher suchen musstest, als es kein Internet gab?
Ja, ich habe wirklich Tausende von Büchern gehabt und Zeitschriften und habe dann die Jahresinhaltsverzeichnisse, wenn es die gab, und dann auf dem Boden gesessen und riesen Stapel mit Büchern und Zeitungen.
Und das kann man eigentlich alles mit dem Internet vergessen.
Mhm. Ist es besser? Ich meine, schneller geht es, ja.
Schneller geht es, also manchmal. Ich habe vorhin im Reichelkatalog gesucht, dann war ich in dem Inhaltsverzeichnis. Und das fand ich ja sowas von traurig, wie lange ich danach gesucht habe.
Verlernt.
Und letztendlich habe ich es auch nicht gefunden. Dann bin ich wieder an den Rechner gegangen, habe das eingegeben, was ich suchte, und da kam es.
Stichwort Suche.
Ja.
Ja, die Welt hat sich geändert. Nicht immer nur zum Guten, aber zumindest in dieser Sache sind wir wesentlich effizienter geworden. Wissen zu eruieren ist einfach.
Ja, und den Daumen nach oben zu stecken.
Das ist auch einfach, das mache ich auch.
Ja, ich nehme beide Hände heute und
zwei Daumen.
Ja, und sage C-Büb, also 2-Büb, 2-E-Büb.
Ja, und ich nehme nur einen Daumen, ich bin sparsam, ich sage E-Büb.
2-E-Büb, gibt es das überhaupt?
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik: Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2008.